ihr Lieben, Zeit für einen neuen Talk, habe ich mir gedacht. Und deswegen habe ich mir heute hier in meine Küche einen wirklich unheimlich spannenden, interessanten und charismatischen Menschen eingeladen, nämlich Manuel Cortes. Vielen ist er wahrscheinlich bekannt als Schauspieler, Künstler, Musiker, Autor, Coach, Tänzer, also was nicht alles. Also es ist unglaublich, was der alles irgendwie drauf hat und was der macht. Und wir kennen uns über einen gemeinsamen Freund. Lustigerweise wohnt Manuel auch wirklich gar nicht weit hier von mir entfernt. Wir sind quasi Nachbarn hier in München. Und und vor kurzem irgendwie haben wir gequatscht und dann sind wir irgendwie auf den Trichter gekommen, lass uns doch zusammen mal einen Podcast machen, weil wir einfach festgestellt haben, dass wir viele Themen haben, wo wir gleich ticken und uns was zu erzählen haben. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, spitz die Lauscher, denn so viel steht fest, langweilig wird die nächste Stunde garantiert nicht. Ja, also viel Spaß dabei.
So, auf geht's. Bam.
Kuss, Liebe, Sex, Glitt, Wozu, Power, Liebe, Mut, Warum, Krise, Tränen, Angst, Wieso, Wahnsinn, Schwachsinn, Herzschmerz, Punkrock, Tacheles, Freundschaft, Klartext, ja, früher, später, Kids, heute, morgen, Zukunft, Herz, Limit, Freiheit, Träume, Hoffnung, niemals, Augenblick, Fantasie, Musik,
Rock'n'Roll, Bam! Mir sitzt gerade jemand gegenüber mit Bart und Hut, Anzug, ein Stecktuch, cooles Hemd. Jetzt müsste man eigentlich verraten, wer das ist, gell? Vielleicht magst du es selber sagen.
Das wäre hilfreich. Ja, ja, mache ich gern. Mein Name ist Manuel Cortes, Künstler, Musiker, Autor, Coach und heute zu Gast bei dir und dankbar dafür.
Total, ich freue mich so. Und wir haben es gerade schon gesagt, weil wir so lachen mussten, du bist jetzt vor einer Stunde schon hier bei mir reingerutscht und seitdem quasseln wir uns wirklich hier halb tot und hätten eigentlich von Anfang an, hätten wir schon das Mikro anmachen müssen, gell?
Ja, dann wäre es ein sehr langer Podcast. Ja. Aber bestimmt unterhaltsam.
Erstens unterhaltsam, nächstes Mal machen wir einfach eine Live-Schalte, finde ich.
Gell? Was soll das?
Genau. Ja, du hast dich kurz vorgestellt, ich habe auch selber überlegt, so gestern Abend vorm Einschlafen, weil ich ja wusste, du kommst heute zu mir, wie wir hier in diesen Podcast reinstarten könnten. Und im Endeffekt dachte ich mir, hey, let it flow. Ja, wir quatschen jetzt einfach mal querbeet, würde ich sagen. Ja.
So wird's gemacht.
Genau, aber was mir trotzdem sehr am Herzen liegt, ist, dass du eben gerade ein Buch rausgebracht hast. Ja. Und das ist einfach ein Thema, das ich erstens super spannend finde und auch wahnsinnig wichtig finde in der momentanen Zeit mehr denn je. Ja. Und vielleicht hast du Lust, dass wir erstmal vielleicht mit diesem Buch irgendwie anfangen, mit dem Thema. Mhm. Und erzähl doch einfach selber irgendwie, warum hast du dieses Buch geschrieben und um was geht es denn eigentlich? Ne? Ja. Weil die wenigsten wissen ja wahrscheinlich jetzt, um was es hier wirklich geht.
Absolut, klar, mache ich sehr gerne. Ich habe 21 begonnen, ein Buch zu schreiben, das ist mein zweites Buch. Mit dem Titel Angst im Gepäck, trotzdem glücklich leben. Und dieses Buch erzählt meine Lebensgeschichte über die letzten eigentlich 40 Jahre meiner Kindheit, meiner Schulzeit, meiner wilden Zeit in Berlin, mein Leben als Künstler geprägt und unter der ständigen Präsenz von Angst, von Panikattacken, von Depressionen, ja, von emotionaler Belastung und wie ich damit umgegangen bin, wie ich damit gelernt habe zu leben, welche Erkenntnisse und welche großen Wachstum ich daraus gezogen habe, was es mich gelehrt hat, wo ich heute hingekommen bin dadurch, das schildere ich in dem Buch und natürlich meine Erkenntnisse auch über die letzten Jahrzehnte mit dem Umgang damit und gebe dem Leser meine Erfahrungen und meine Sichtweisen auf das Thema Angst, auf das Überwinden, das Annehmen von Angst, aber auch die sieben Gesichter der Angst, die ich definiert habe. Also für viele Menschen ist Angst immer Panik. Also, ja, Panikattacken, Angst, habe ich ja gar nicht so. Das ist nur eine von vielen Wahrnehmungsarten der Angst. Unter anderem Stress ist Angst, Kontrolle ist Angst. Ja, viele Anteile davon auf jeden Fall auch. Zweifel, Selbstzweifel, einer der größten Punkte, die wir immer mit Angst zu tun hat, weil wir immer einem bestimmten System entsprechen wollen oder Leistung bringen wollen oder glauben oder Angst haben, dass wir diesem System nicht entsprechen oder nicht gut genug sind.
Es ist auf jeden Fall definitiv ein sehr negatives Gefühl, ne? Das einen runterzieht. Ja. Und wie gesagt, ist ja nichts, was irgendwie von Vorteil ist, wenn man Angst hat oder Ängste hat.
Ja, aber nur solange man das auch aus dieser bewertenden Perspektive betrachtet. Also heutzutage bin ich zum Beispiel an einem Punkt, dass ich sehr dankbar bin für all die Angst und all die Dinge, die ich gelernt habe daraus. Denn sie hat mir einen Weg zurück zu mir gebracht. Wir lernen sehr früh in unserer Kindheit schon unsere Emotionen, unsere Bedürfnisse, unsere Ängste zu ignorieren.
Ja.
Sie zu verdrängen, Mechanismen zu entwickeln, Verhaltensmuster zu entwickeln, die uns helfen sollen, was sie dann auch erstmal tun, mit bestimmten Lebenssituationen klarzukommen. Und die werden dann irgendwann zur Gewohnheit, also zum Autopiloten. Und dann leben wir die Jahrzehnte für Jahrzehnt und leiden darunter und wissen gar nicht mehr, warum wir das eigentlich tun.
Das ist ja, in der Psychologie wird das ja auch Schattenkind genannt. Ja, ne?
So kann man auch sagen, das innere Kind, die Schattenarbeit.
Oder der Rucksack, den du immer dabei hast, deswegen, ne? Dein Handgepäck.
Ganz genau, deswegen auch der Titel Angst im Gepäck. Denn Gepäck ist etwas, was wir a. Freiwillig tragen, b. aufgeladen bekommen und aber c. auch ablegen können und sagen, okay, neu formieren, entweder zurücklassen oder neu bewerten. Und das ist eine ganz, ganz eigene und ganz selbstständige Haltung und Handlung, die wir da tun können. Und darum geht es in meinem Buch, also wie wir wirklich frei werden. Freigeist, das ist ja auch der Name meines Programmes und das, was ich so als Coach und Trainer mache. Und ich habe das extra Freigeist genommen, weil Freigeist für mich so ein wunderbarer Begriff ist für eine Einstellung eines Menschen. Ein Freigeist kann alles sein. Das kann der Rockmusiker sein, das kann aber auch der Banker sein. Das kann die Mutter sein. Freigeist ist eine geistige Haltung, nichts anderes. Ja. Und danach, denke ich, streben wir am Ende des Tages unbewusst alle.
Und also ich kann das nur unterschreiben. Also für mich, ich sage das immer so, jetzt nicht freigeistig, aber ich sage immer, ich möchte frei sein. Mhm. Ich will mich frei fühlen. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste, Manuel, im Leben, dass ich frei bin.
Ja, aber wo fängt das an und wo hört das auf?
Ja, gute Frage. Ja,
und was ist Freiheit überhaupt?
Ja.
Ist Freiheit Geld? Ist Freiheit Reisen? Ist Freiheit eine Wohnung? Ist Freiheit? Was ist Freiheit?
Musst du selber für dich definieren. Ja, komplett. Ne? Jeder, glaube ich, definiert Freiheit ja komplett anders. Ne? Ja,
auf jeden Fall. Also in der persönlichen Wahrnehmung kann man das definitiv auch ganz individuell gestalten. Ich denke, in der philosophischen oder im Weltbild betrachtet, so ist Freiheit erstmal eine Geisteshaltung. Denn wie ich das dann wahrnehme, das ist ganz individuell, ne? Was jemandem persönlich wichtig ist, auf welcher Prägung er kommt, ne? Welche Dinge er gelernt hat und so. Aber Freiheit an solches ist ja erst einmal eigentlich das Loslassen aller Dinge. Ja, also wenn ich nichts mehr habe, was man mir nehmen kann, wenn ich nichts mehr begehre, also eigentlich auch die Basis von Glück, dann finde ich wirklich einen langfristigen, tiefsitzenden Freiheitsgedanken, Gefühl auch, der nicht mehr abhängig ist von der äußeren Befriedigung.
Genau.
So. Und das ist ein nächster Schritt. Das ist auch etwas, wo ich mich mit dem Buch sehr stark beschäftige. So, wie finden wir zu diesem wahren Glück, zu dieser wahren Freiheit? Denn natürlich leben wir in einer Welt, die von äußeren Einflüssen immer wieder geprägt sind. Ob das politische sind, ob das gesellschaftliche sind, ob das Beziehungen sind. Egal wie, mit anderen Menschen, wir kriegen immer wieder unsere Spiegelungen, unsere Steine in den Weg gelegt, aber mit welcher Geisteshaltung, mit welcher Freiheit, mit welchem Glück wir damit umgehen, das ist etwas, was wir selbst in der Hand haben.
Genau.
Und das ist eigentlich so das Kernthema.
Ich finde auch, für mich ist da immer so ein ganz starkes Wort auch selbstbestimmt.
Ja.
Also wirklich, das ist auch das eben, wenn du mich jetzt gefragt hättest, was ist für dich Freiheit, dann hätte ich gesagt, ich möchte selbstbestimmt leben. Mhm. Und alles frei entscheiden können. Klar, also ich meine, ich lebe hier nicht in einer Blase auf diesem blauen Planeten. Ja, ich kann natürlich nicht alles komplett frei entscheiden. Ja, ich bin ja auch abhängig von dem, was um mich rum passiert. Natürlich auch von anderen Menschen, auch wie die das Leben sehen oder fühlen oder führen wollen. Ja, also wie gesagt, ich bin ja hier nicht alleine auf der Welt. Aber dieses Selbstbestimmt, das ist für mich so ein ganz starkes Wort.
Mhm. Ja. Ja, klar. Aber Selbstbestimmtheit ist zum Beispiel auch wieder etwas, was man auch wieder von zwei unterschiedlichen Perspektiven betrachten kann. Es ist ja auch immer das klassische Beispiel von Nelson Mandela, der sagt, also, nee, Gott, 35 Jahre im Gefängnis für den Traum der Freiheit eines Landes und meint doch irgendwann, Also das ist nicht von ihm, aber er hat es sehr berühmt gemacht, diesen Satz. Mhm. Ich bin der Captain meiner Seele und meines Geistes. Die können mich einsperren, die können mir alle Freiheit nehmen, aber sie können mir niemals den Geist brechen.
Nö, sie können mir auch das Denken nicht verbieten. Richtig, ja, also Gedanken das, was ich frei. Genau. Und das ist auch unsere stärkste Waffe. So. Das, was wir denken, das ist ja das, wie wir die Welt sehen und auch erschaffen.
Das ist Realität, ganz genau.
Genau. Du kannst in der Früh aufstehen, es regnet und kannst dir denken, das wird heute eh nichts. Du kannst aber auch in der Früh aufstehen und denken, jetzt erst recht. Ja,
richtig. Aber auch, dass wir merken, dass Gedanken willkürlich sind. Und Gedanken kommen und gehen. Und wir geben den meisten Gedanken viel zu viel Bedeutung.
Ja.
Ein klarer Geist ist nicht das Gleiche wie Gedanke. Ein Gedanke kann durch eine Emotion, durch ein Gefühl, durch eine Reaktion ausgelöst werden. Und kann auch im selben Augenblick wieder vorbei sein. Ein Geist, also eine Haltung eines Geistes, eine bewusste geistige Haltung ist mehr als nur ein Gedanke. Und das merken wir daran durch seine Präsenz.
Ja.
Und einen Gedanken können wir schwer festhalten. Der kommt mal, dann ist er wieder ein netter Impuls und dann ist er auch im selben Augenblick wieder weg.
So. Ja, ich wollte jetzt da nicht groß unterbrechen, aber das ist bei mir wirklich gerade ein ganz spannendes Thema auch. Also ich habe vor 2 Wochen in einem Buch eben eine sehr wichtige Passage für mich gelesen und ich weiß nicht, ob du das kennst, manchmal hat man ja einfach so, man liest einen Satz oder man unterhält sich mit einem Menschen und plötzlich macht so Klick.
Mhm.
Ja, das ist absolut. Wie so ein...
Ja, klar.
Ja, das, so ging es mir auch. Ich habe im Vorfeld ja so die letzten Jahre und auch Monate wirklich mit einer Sache zu tun gehabt, die mich permanent beschäftigt hat, ja, und von der ich aber auch wusste, ich muss sie loswerden, um einfach wieder frei, selbstbestimmt und glücklich leben zu können. Und dann hat es plötzlich dieses gemacht, ja. Und ich fand das Bild so toll in dem Buch, weil da wird eben so dieser Gedanke so umschrieben, dass du, je mehr du ja daran denkst, umso stärker machst du den. Und der wurde so wissenschaftlich beschrieben, weißt du, so, dass du ja wirklich so diese neuronale Autobahn baust, die baust du selber, weil du jeden Tag von früh bis spät ja, an diesen Gedanken festhältst oder drüber nachdenkst, ja, also so wie so eine Waschmaschine, es läuft ja ständig so ab. Und diese neuronale Autobahn baust, die wird immer dicker. Also am Anfang ist es so ein kleines Wegchen und zum Schluss ist das halt echt so eine vierspurige, ja, so ein Highway. Und die einzige Möglichkeit, die du hast, ist, du fährst raus, ja, die nächste Abfahrt raus, ja, und versuchst einen anderen Weg zu fahren, ja. Weil du sonst keine andere Möglichkeit hast, davon loszukommen. Und das Spannende ist, dass es funktioniert, hier alle ihr da draußen. Es funktioniert wirklich.
Aber es ist auch wesentlich...
Es ist Arbeit.
Genau, es ist wesentlich schwerer, als man das einfach mit dieser netten Anekdote... Es wird immer so schnell und leicht erklärt.
Aber es ist mega Arbeit.
Es ist tägliche Arbeit.
Es ist täglich, nicht nur tägliche, es ist manchmal minütliche, sekündliche, genau.
Nee, das ist klar.
Aber es funktioniert, weil in dem Moment, weißt du, wo dieser Gedanke wieder kommt... In dem Moment sage ich, nein, ich möchte etwas anderes denken. Ich lenke meinen Gedanken quasi wirklich bewusst in eine andere Richtung. Okay. Und das Spannende ist, dass man es kann.
Ja,
man kann es.
Das ist auch das Spannende, wenn man zum Beispiel viele Menschen, die ja auch mit dem Thema Angst oder Angstgedanken, also Gedankenkarusselle haben und dieses Grübeln, dieses ständige Grübeln,
ja.
Umso mehr will ich natürlich auch versuchen, das nicht mehr zu tun oder nicht daran zu denken. Also denke nicht an den rosa Elefanten, peng, da ist der rosa Elefant. Das funktioniert nicht. Wir können nicht unserem Geist auch aufhören oder verlangen von ihm aufhören zu denken. Das ist wie wenn ich meinem Herz sage, hör auf zu schlagen. Das funktioniert nicht. Also da es nicht aufhören kann.
Oder aufhören zu lieben kannst du auch nicht auf Knopfdruck, ne?
Ja, ne. Auch nicht auf Knopfdruck, richtig, genau. Es dauert meistens ein Leidensweg, bis man das aufhört. Aber wenn wir ja wissen, okay, Kopf hört nicht auf zu denken, kann er nicht, ist seine Aufgabe, dann muss ich auch nicht von ihm verlangen. Sondern dann kann ich ihm ganz bewusst zu sagen, okay, da ich immer an das Gleiche denke und das mich fertig macht und eigentlich nur noch destruktiv wird, zwinge ich meinen Geist, etwas anderes zu denken.
Ja.
Und das Schöne ist, auch wissenschaftlich bewiesen ist, kann man einfach mal ausprobieren, jetzt in diesem Moment, du kannst mal versuchen, 2 Dinge gleichzeitig zu denken.
Mhm.
Ist absolut unmöglich. Also wenn ich meinen Geist zwinge, die ganze Zeit Pumpernickel zu sagen, ja, einfach mal irgendein random blödes Wort, kann man natürlich auch mit sinnvollen Wörtern füllen.
Ja.
Aber teilweise ist manchmal sogar auch in der Klangmeditation auch oder in der Urklangmeditation hast du ja Mantras, die schwingen in einem bestimmten Tonus, aber sie haben eigentlich so gesehen aus dem Sanskrit keine wirkliche innere Bedeutung, worüber man dann wieder nachdenken müsste, sondern es geht wirklich um das ganz bewusste, fokussierende Konzentrieren des Geistes. Und das kannst du machen. Also auch eine klassische Übung, wenn man auch so, ne, Panikattacken, Angst hat, Angstzustände, Gedankenkarusselle hat, dich eine bestimmte Aufgabe zu widmen. Ja. Ganz stupide, also wirklich ganz, ganz einfach, wie das Zählen. Zum Beispiel einschlafen, zählen mich von Schafen. Das ist so, du kannst nicht mehr an was anderes denken, weil du nur noch Schafe zählst. Oder du machst ganz bestimmte Meditationsformen von Routinen, von Mantras, die du wiederholst. Oder ich mache das mit meinen Klienten ganz oft auch mit dem Zählen beim Atmen. Es gibt so ein Mississippi, ist immer eine Sekunde.
Du, das mache ich, aber hat mir noch nie jemand gesagt, aber wenn ich mich extremst auf was konzentrieren muss, dann zähle ich meinen Atemzüge. Genau. Spannend, oder? Das habe ich aber mir selbst quasi so ausgedacht. Das hat mir noch nie jemand irgendwie erzählt. Sondern
die logischen Dinge ganz oft gerade ergreifbar.
Ja.
Und das machst du, dann gibt es dann verschiedene Atemtechniken, die verschiedene Gefühlslagen und verschiedene Reaktionen auf den Körper haben. Aber da auch, also wenn du dann, sage ich mal, mit körperlichen Impuls reagierst, du klopfst zum Beispiel irgendwo, ne? Also
ja, das kenne ich.
Ne? Du klopfst zum Beispiel, das ist auch wieder ein Impuls, an der, das ist total schwierig, wenn du euch mal das dritte Auge, also zwischen die Stirn klopft, das ist verdammt schwer, was zu denken.
Ihr seht das gerade nicht, aber Manuel klopft gerade zwischen seine Stirn.
Ja, genau, da, wo man das dritte Auge immer kennt, so, ne? Genau zwischen die Stirn, und ihr werdet mal versuchen, irgendwas zu denken, irgendwas.
Ja.
Währenddessen ihr klopft, ist gar nicht so einfach. Also auch da kann man sich zum Beispiel schon ablenken. Es gibt viele gute Techniken, die man nutzen kann, um den Geist einfach zu schulen, zu trainieren, und sagt ja auch Geistestraining, um ihn dann, wenn man es braucht, in den Momenten der Schwäche, im Moment der Angst, im Moment der emotionalen Disharmonie, ja, wieder ein bisschen Struktur, ein bisschen Fundament, ein bisschen Selbstermächtigung zu kriegen.
Ja, cool. Ich habe so eine Frage noch irgendwie im Kopf gehabt, als du angefangen hast, so über dein Buch und die Arbeit daran zu erzählen. Mhm. Gab es denn irgendwie einen Auslöser? Also sprich, ich habe das jetzt schon so verstanden, die Angst begleitet dich schon sehr, sehr lange, oder überhaupt so dieses Gefühl oder das Ganze, ne? Also wie hast du erzählt, seit Kindheit. Kennst du irgendwie Gefühle, die damit zu tun haben, oder hast damit ein Thema? Aber um dann ein Buch zu schreiben, gibt es ja manchmal, weißt du, so einen Impuls oder irgendwie irgendein eigenes, oder gab es da irgendwie so diesen Auslöser, dass du gesagt hast, so, und jetzt setze ich mich hin und jetzt schütte ich quasi alles so, was mein Herz mir sagt, mein Kopf mir sagt, also das gebe ich alles in dieses Buch rein.
Ja, es gab Auslöser. Also ich wollte das immer schon machen. Mhm. Habe mich da aber auch schon sehr lange vorgedrückt oder ja, diese Konfrontation auch nicht gewollt. Weil so ein Aufarbeiten des eigenen Lebens und der eigenen Schmerzen, Erfahrung ist auch immer noch mal, auch im Schreibprozess.
Genau, das hätte ich jetzt auch noch so
wieder
gesagt.
Nacharbeiten, nachfühlen, noch mal hochholen. Und ich wollte das immer schon machen, dieses Buch, und hatte mich dann so langsam an das Thema menschliche, psychische Emotionen über mein erstes Buch rangetastet, was aber noch viel oberflächlicher war, wo es noch viel mehr um Mode ging und was findet ein Style, wo man so ein bisschen ging, von Body Positivity, um Annahme der Selbst und eigene Charakter und auch das, was uns halt auch Mode geben kann, wenn wir uns schwach fühlen, oder was für ein schönes Mittel es sein kann, nicht muss, aber sein kann.
Ja.
Und das jetzige Buch, Finde deinen Style. Angst im Gepäck. Das ist natürlich viel tiefer und behandelt auch viel mehr meine Erfahrungen über die letzten Jahre, auch als Coach. Ich arbeite ja auch viel mit Menschen an ihren Themen. Und ich wollte das einfach irgendwann mal so zusammenfassen. Also die ganzen Geschichten, meine 20 Jahre in den Medien als Schauspieler, die großen krassen Erfolge, die ich gefeiert habe und die nach außen immer alles so perfekt aussehen. Ja? Wo man denkt, so, was, der hat doch alle, guck dir mal die Vita an, was der gemacht hat, und der, also dass so jemand Angst hat und dass sich auch mal ein Mann hinstellt und sagt, du, ja, ich hab all das, bin hier bekannt in Deutschland und international, hab hier meine Erfolge, und trotzdem habe ich mir vor jedem Auftritt in die Hose gemacht, ich habe wahnsinnige Angstzustände gehabt mein Leben lang und habe da wirklich krass gekämpft gegen, um trotzdem mein Leben zu leben.
Aber da gibt es ja mehr, wie wir ja wissen, ja, sagen wir mal bei Schauspielern und Künstlern, als man das ja immer so oberflächlich sieht. Ich meine, das kriegst du ja dann immer nur mit, wenn er abstürzt, ne, oder irgendwie ein Thema hat mit Alkohol, Drogen oder in letzter Instanz sich irgendwie umbringt. Ja?
Also das haben halt sehr viele. Also da merkt man es halt sehr bei Künstlern, weil die halt in vielerlei Hinsicht einfach mal exzessivere Leben führen und einfach auch näher an ihren Emotionen sind, also auch näher an der Genialität oder der Intensität ihrer Gefühle dran sind, als jemand, der das viel mehr gelernt hat, sich zu verstecken, aber der hat die gleichen Gefühle.
Natürlich.
Der kann das vielleicht noch ein bisschen besser kontrollieren. Und da ich eben halt das alles erlebt habe und auch viele Phasen gab, wo es halt auch Drogen gab und Absturz gab und Betäubung gab und wie ich da halt herausgefunden habe und trotzdem halt meinen Weg, meine Karriere gemacht habe, ohne irgendwann drogenabhängig zu sein, ohne irgendwann abzustürzen, ohne mich umzubringen, ohne in diese Depression zu verfallen, sondern mich jedes Mal rausgeholt habe.
Ja.
Und da hat es halt ganz viel Erfahrungswerte, auch, sag ich mal, was heißt Fehler, aber Dinge, die ich mir hätte sparen können, Sichtweisen, die ich selber lernen musste, und hätte man sie mir damals gesagt, dass ich zum Beispiel aufhören soll, gegen diese Angst zu kämpfen, weil du kämpfst nur gegen dich selbst. Du kannst dich optimieren, wie du willst, du kannst noch 1000 Techniken lernen, solange du sie nur nutzt, um gegen die Angst zu kämpfen, also um sie wegzuhaben, um sie abzuschaffen, wirst du gegen dich einen Krieg führen und der wird dich vernichten. Das habe ich ja sehr lange gemacht. Also das Prinzip, ich muss nur stärker werden. Ich muss, wenn der eine mit einer Pistole kommt, dann komme ich mit der Kalaschnikow. Kommt der mit einer Kalaschnikow, komme ich mit dem Panzer. Ja. Also ich muss einfach immer nur größer werden als meine Angst. Und das ist natürlich ein ständiges Wettrüsten gegen dich selbst, was all deine Ressourcen zerfrisst, was dich kaputt macht und wo ich so viele Menschen draußen sehe, die diesem Optimierungswahnsinn verfallen, nur um eigentlich ihr Minderwertigkeitsgefühl, um ihre Ängste zu kontrollieren und zu kompensieren. Und das macht uns kaputt.
Ja, aber weil du gesagt hast, so vieles hätte man vielleicht anders gemacht oder schneller oder wie auch immer. Aber ich habe oft das Gefühl, so wenn ich jetzt auf mein Leben so zurückblicke, und das war ja auch oft eine ganz schöne Achterbahn, du kannst, glaube ich, in manchen Lebenssituationen noch überhaupt nicht das so entscheiden oder verändern, weil du noch gar nicht so weit bist in deiner Persönlichkeitsentwicklung. Ja,
absolut. Das ist absolut richtig.
Und ich glaube, dass wir diese ganzen Dinge einfach, da müssen wir durch. Und ich hoffe immer nur bei mir selber, dass ich mich so weit auf mich stützen kann und mir vertrauen kann, dass ich mir selber sage, wie lange ich dafür brauche. Weißt du, so wenn du das von außen forciert bekommst und oder dir jemand sagt, das muss aber jetzt hier viel schneller gehen oder du musst jetzt da viel schneller durch oder ne, so, dass du wieder irgendwie aufstehst oder was auch immer. Das musst du selber fühlen. Und ich glaube, dass die Dinge einfach, die brauchen Zeit, egal was. Ja?
Alles braucht seine Zeit, absolut. Ja. Und diese Zeit müssen wir uns individuell auch geben.
Genau.
Es kann sein, dass jemand ganz anders mit Sachen umgeht, als wir das tun. Und das heißt noch lange nicht, dass es deswegen richtig oder falsch ist. Also gerade in diesem Bereich von Heilung, Veränderung, von Wachstum in der Seele und des Geistes auch, gibt es kein richtig und auch kein falsch. Ich hätte damals mir nur halt mehr Halt gewünscht. Ich war halt wirklich allein auf weiter Flur. Das ist paar Jahre, Zehnte her, und da hast du nicht YouTube aufgemacht und hast 50 Entspannungsmeditationen gehört. Du hast nicht 80 Speaker gehabt und Coaches, du hast nicht an jeder Ecke irgendwelche Instagram-Leute gehabt, die dir Weisheiten, die musstest du dir echt suchen.
Auch in dir selber.
Und auch die Akzeptanz. Ja. Du kannst heute über einen Coach, ich habe einen Coach, das ist völlig okay, ich gehe zum Therapeuten, das ist viel, viel, viel angesehener, als es früher war. Ich war eine Marke, ich war ein Produkt, was mit mir selber verbunden war. Du wolltest doch nicht, dass du, es ist so, wie wenn ich sagen würde, ich kaufe mir einen Mercedes.
Du zeigst halt Schwäche.
Ja, ich, ne? Nein, auch sozusagen, ich kaufe einen Mercedes und ich gehe mit einem Porsche. Dann sagt aber jemand, ja, das ist von außen sieht der aus wie ein Porsche, aber der ist leider doch nur echt, da ist nur ein VW-Motor drin.
Ja.
Ein kleiner will keiner haben.
Ja.
Und so hatte ich halt auch Angst davor zu sagen, du, ich habe das und ich bin die beschädigte Ware nach meiner damaligen Wahrnehmung. Und ich habe das höchst vermieden, darüber zu sprechen und habe sehr lange geschwiegen, was den ganzen Leidensweg ja nochmal verlängert hat. Und ich kann nur meine Erfahrung weitergeben und sagen, das hat mir sehr geholfen. Wann derjenige bereit ist, das zu tun, das muss er dann oder kann er dann sowieso nur individuell entscheiden. Aber ich habe viele Dinge einfach auch nicht gewusst. Ich habe sie einfach nicht gewusst. Und durch dieses Wissen, was ich heute weitergeben möchte, hätte ich mir selber helfen können damals.
Aber das ist ja das Schöne, dass es so Menschen gibt wie dich oder mich auch, ne, dass du dann einfach durch deine Lebenserfahrungen, das, was du einfach schon alles selbst nicht nur durchlitten hast, sondern auch, es gibt ja auch gute Sachen, ne? Also wo du merkst, da steckt viel Power drin und da geht was, ja. Mhm. Dass du das halt dann einfach wirklich irgendwann nach außen tragen kannst. Und ich glaube auch das, was ich da vorhin auch noch sagen wollte, dass man manchmal an so Punkte kommt, wo man auch wirklich weiß, jetzt habe ich aber auch was zu sagen. Weißt du?
Richtig.
Jetzt bin ich an einem Punkt in meinem Leben, wo ich auch wirklich sagen kann, so und so sieht das aus, das möchte ich gerne weitergeben. Ne? Das hast du vor 10 Jahren wahrscheinlich auch noch nicht gehabt.
Nee, ich hätte auch noch nicht die Reife gehabt. Ich hätte auch noch nicht. Die Worte müssen wachsen und ich brauche auch die Erfahrung zu sagen, dass es auch wirklich geht. Weißt du, sonst bin ich mittendrin und weiß gar nicht, wo ich hin will. Aber ich kann jetzt nur zurückblicken und drüber schreiben, weil ich ja selber der lebendige Beweis für mich täglich bin, dass es geht.
Ja.
So. Du hast gefragt, was der Impuls ist eigentlich am stärksten war, dass dieses Buch dann final zu schreiben, nachdem ich all diese Jahre hinter mich gebracht hatte und so. War 21, bin ich sehr schwer erkrankt. Und da ging es auch wirklich um Leben und Tod. Das ist auch mein letztes Kapitel, wo ich nochmal nach all diesen Jahren so richtig krass all meinen Ängsten und allem, was der menschliche Körper und Geist an Angstfähigkeit besitzt, geprüft wurde. Ging auch wirklich um mein Leben, weil ich bin fast gestorben und lag da mehrere Wochen im Krankenhaus isoliert und niemand durfte mich besuchen.
Ich meine, ja, ich hab die Geschichte, ja, hab ich gelesen.
Hatte Corona ganz schwer, ja. Und war dann auch noch im Ausland. Ich lag auf in der Corona-Intensivstation.
Das war auf Ibiza, oder?
Auf Ibiza, ja. Ganz genau. Und Familie war nicht da, Frau lag krank irgendwo in der Finca und konnte nicht zu mir. Niemand konnte.
Ja,
Horror, das war auch alles, was ich mir damals so interessant, oder alles war, man hat ja immer so seine Angstthemen damals,
ja,
auch
ja,
schon. Das Fliegen und das Reisen. Das war immer ein Thema bei mir. Und witzigerweise, eine dieser Ängste war immer irgendwo im Ausland.
Ausländisches Krankenhaus.
Genau, irgendwo Horror. Isoliert.
Hatte ich mal in der Türkei.
Keine Sprache, genau sowas. Und das ist mir dann auch alles passiert, wirklich mit der Frage, ob ich die nächsten Nächte überlebe. Ob ich intubiert werden muss in irgendeinem spanischen kleinen Mini-Krankenhaus auf einer Insel.
Oh Gott.
Und das macht was mit dir.
Natürlich.
Ja, das macht was mit dir, wenn der Arzt noch kurz vor 8 abends sagt, so, ja, wir sollen morgen anrufen, wenn es ins Koma geht. Und ich so, bitte, wovon reden Sie? Ja, Blutsauerstoff fällt, obwohl wir von außen externen Sauerstoff im Volllimit dazugeben, ja, wenn es morgen früh nicht besser ist.
Der hat dich ernsthaft gefragt, wen die dann anrufen
ja,
dürfen.
Ja, richtig,
ne?
Genau.
Und also dann, der Sarg war schon bestellt, ne? So
genau,
auf gut Deutsch.
Halt so,
Wiederschauen, gute Nacht.
Gute Nacht, Tür ja. zu, du liegst da im Dunkeln, piep, piep, piep. Und dann geht der Kopf aber sowas von ab.
Brutal.
Und egal, wie weit du bist, egal, wie sehr du gelernt hast, im Sturm
ja.
kommt die Angst.
Ja, natürlich.
Keine Frage. Und wenn es um den Tod geht und der auf dem Bett sitzt und sagt, hallo, mein guter Freund, dann hast du da nochmal eine andere, ja, einen anderen Lernfaktor, eine andere Notwendigkeit. Und das Gute war aber, dass ich das für mich krass fangen konnte. Also ich konnte mit dieser Situation, mit dem größten Thema meiner Angst, das war für mich all die Jahre, wenn ich Paniken hatte und dann war das immer einer der ganz großen Themen. Und es ist oft so, dass dir die Angstthemen gar nie wirklich begegnen. Aber manchmal schon. Und mir ist wirklich der King der Ängste begegnet, also von meinen Ängsten. Das war so Endboss.
Ich kann mir nur vorstellen, wenn du mal an diesem Punkt bist, also wirklich so on the top, ja, dann kann dir eigentlich nichts mehr Angst machen, oder? Wie ist das? So
nee,
gefühlt.
Also
oder wenn du
mal drüber mehr,
bist?
Nichts ja? mehr ist, geht nicht. Also wir sind Menschen und Angst ist eine unserer natürlichen Emotionen. Wir werden immer für irgendwas Angst haben. Und das ist auch wichtig, denn Angst ist ja eine Erfahrung. Und natürlich denke ich jetzt nach, so bevor ich mich jetzt mitten in den Busch in irgendein Land flüchte, du kannst diese Erfahrung nicht einfach auslöschen, dass du mal in so einem Krankenhaus lagst und machst dir andere Gedanken. Das ist aber auch der Prozess des Erwachsenwerdens. Natürlich rennen Kinder los und springen und machen völlig angstfrei irgendwelche Sachen, weil sie überhaupt nicht die Erfahrung haben
natürlich.
Auch nicht drüber nachdenken.
Ja.
Also ich kann jetzt nicht so tun, als hätte ich sie nicht gemacht.
Du, ich bin Freeriderin. Ja, ich bin früher extremst krass Ski gefahren. Mhm. Hab mich in Hänge reingeschmissen, wo ich mir manchmal dachte, weil es halt so der letzte Kick war, hoffentlich geht's gut, ne? Und wenn du unten rausgefahren bist, dachtest du dir so, cool, also die Lawine ist nicht losgegangen, also wirklich irre, ja.
Aber darum geht's
so in
ja,
der Jugend.
Ja, auch viel um Kicks,
und,
oder?
Ja, und wie gesagt, mache ich natürlich heute auch nicht mehr. Erstens, ich bin Mama, ich habe Verantwortung.
Voll.
Und was du eben richtig sagst, ich bin mir voll bewusst, was eben sein kann, ja, und da kommt natürlich schon so dieser Gedanke, so muss ich jetzt irgendwie die Gefahr wirklich
aber
so
aber natürlich
forcieren.
Entwickelt man sehr viel Größe, wenn man sowas überlebt hat. Man braucht aber auch eine Zeit, diese Wunde, als ich dann raus bin, hat es nochmal viele, viele Monate gedauert, bis ich wieder auf die Beine gekommen bin. Also ich lag im Rollstuhl, ich bin wirklich bis zum Klo getragen worden. Ich war ein sehr aktiver Mensch, es hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Und ich habe dann 22 nach ewigem Long-Covid noch und pipapo so dringend auch ein Projekt gebraucht. Ich brauchte etwas, woran ich mich festhalten kann.
Ja.
Ich brauchte dann auch für mich nochmal eine Verarbeitung. Und dann war dieses Buch plötzlich im Raum.
Super.
Und dachte ich so, das ist jetzt genau meins. Ich war nochmal so ein, zwei Verlagen und mein Management meinte so, nein, lass uns mal gucken, da kann man noch echt super was rausholen. Und ich so, nee. Ich gehe zu dem Verlag, der mich jetzt will. Und der Bock auf mich hat. Und da habe ich wirklich zwei
wie
ganz,
so eine
tolle,
Fügung,
ganz, ja, ganz tolle Mädels hier in München getroffen von Komplett Media, ein toller Verlag. Die machen wirklich tolle Bücher. Ich bin durch und durch mit dem Buch absolut zufrieden. Da gibt es nichts. Ich kenne viele Autorenfreunde auch, die dann, oh, dann Cover ist oder nicht, oder der Titel gefällt ihnen nicht, weil der Verlag dich eingemischt hat und so.
Kenne ich schon auch, du weißt
ja,
ich bin auch Autorin, ich kenne diese ganzen Prozesse.
Du kennst das genauso.
Ja. Und aber für mich ist das auch immer super wichtig, dass ich mich wohlfühle, dass ich mich wirklich gut fühle, dass es im Team auch ist und so. Und dann kannst du auch wirklich das Bestmögliche rausholen. Also wie gesagt, das Ergebnis ist dann auch toll.
Es ist geil geworden. Wir haben wirklich ich bin so dankbar und so stolz auf dieses Buch. Ich bin auch Legastheniker und überhaupt Bücher schreiben war für mich immer schon eine totale Herausforderung und mit sehr viel Angst auch noch verbunden. Ich kann das gar nicht, ich darf das auch nicht. Dann kam meine ganze Kindheit, die Schule, das System. Also in dem Buch steckt sehr viel, sehr viel. Und ich glaube, das größte Feedback, was ich so zusammengesammelt habe jetzt von allen, wenn ich mal so quer durchgehe, ist dieses Buch spricht mir aus der Seele, denn jeder findet sich da in irgendeiner Geschichte wieder.
Ja.
Und
das sind ja Themen, die hat ja jeder von uns.
Jeder hat mehr hier oder mehr da, aber
ja natürlich.
Und das ist, ich bin da sehr, sehr stolz drauf. Da steckt ganz viel eigene Erfahrung, ganz viel Geschichte und ganz viel Herz. Und das Schöne ist aber auch jetzt, dass ich dieses Buch jetzt nehmen kann. Und ich kann es jetzt ins Regal stellen.
Mhm.
Also ich kann auch diese Passage, dieses Kapitel, dieses Buch nehmen. Und
du hast halt auch viel für dich verarbeitet.
Ja, und ich habe es aber auch gebannt. Also du schreibst selber, du weißt, was es bedeutet, wenn man Emotionen, wenn man Gedanken, wenn man Geist bannt und es schwarz auf weiß in eine Realität presst, dann ist es nicht mehr fahrig, dann ist es nicht mehr willkürlich, dann hat es eine Struktur. Und diese Struktur kann ich viel besser greifen und viel besser auch weglegen.
Ja.
Und auch dieses Verarbeiten von dieser Nahtoderfahrung und von diesen ganzen Folgen danach, das war wichtig. Und damit kann ich es mit anderen teilen und ich habe auch natürlich auch während der Zeit jetzt viele Menschen Kontakt, die mir geschrieben haben, die dann auch Long-Covid hatten und da auch mit umgehen und nicht wussten, wie sie weitermachen sollen, tief verzweifelt.
So oder so, also wie gesagt, wir wissen ja alle, ich glaube, jeder von uns ist ja schon mal in Berührung gekommen, hoffentlich nicht selber, aber auch im Umfeld, im nahen Umfeld, mit Erkrankungen, mit schweren Erkrankungen.
Absolut.
Ja, und man weiß ja, was das mit einem selber macht oder mit anderen macht oder auch wenn man drauf guckt, also wie gesagt, weil du vorhin gesagt hast, das sind ja dann auch so Wendepunkte, ne? Wenn man da, weißt du, so dem Tod so ins Gesicht schaut. Also ich klopfe das mal aufs Holz. Also ich hatte jetzt noch nie, wie gesagt, so eine Erfahrung wie du. Aber ich habe jetzt im nahen Umfeld schon zwei Menschen begleiten müssen, also wirklich ganz nah begleiten müssen. Bis oder dürfen, also ich kann nicht mal sagen müssen, ja, bis in den Tod. Und das hat jedes Mal extremst was gemacht.
Ja, unglaublich.
Also wenn man da auch einem Menschen fast bis zum letzten Atemzug zuschaut und auch im Leid dann zuschaut oder in der Erkrankung, die einem auch dann noch so unfassbar viel bedeuten, dann ist das nochmal so ein Ding, dass du einfach selber nochmal für dich reflektierst, wo stehe ich denn gerade? Was ist eigentlich wirklich wichtig bei mir im Leben? Wo will ich hin? Was macht mich happy? Was gibt mir was? Und vor allem auch bei mir ist es immer so wichtig, was kann ich auch noch alles geben?
Ja.
Also es geht mir als Thema immer nicht nur darum, ne, was kann ich bekommen? Was gibt mir diese Welt? Was geben mir die anderen? Sondern wozu bin ich eigentlich gut? Ne?
Also was habe ich zu geben?
Was habe ich zu geben?
Absolut.
Und meine Meinung ist ja immer so, je mehr ich gebe, umso schöner wird es hier um mich rum. Ja,
ja ist so. Geben.
Und das ist ja bei dir im Endeffekt auch. Du hast ja dieses Buch zwar einmal für dich geschrieben, ja, um auch Dinge zu verarbeiten, aber ich glaube jetzt nur, dass du es ja auch geschrieben hast, um anderen was mitzugeben und vor allem anderen vielleicht auch eben da was leichter zu machen, weißt du so?
Ja, absolut. Das war das, was mir gefehlt hat und das wollte ich erschaffen. Führung.
Ja.
Und
genauso
Inspiration, Motivation, vor allem
genau,
Motivation.
Als Coach jetzt auch, natürlich. Mhm. Ja, das ist ja die Arbeit am Menschen.
Absolut.
Ja.
Und das muss ich sagen, ich habe ja wieder früher sehr, sehr viel Künstler. Ich meine, ich mache immer noch künstlerische Sachen. Die Kunst wird bei mir aus dem Leben nicht wegzudenken sein, denn ich bin einfach zu großer Künstler. Das ist einfach, das brauche ich einfach vom Herzen her.
Ja.
Aber die heilende Arbeit ist ja im Endeffekt auch eine Kunstform für mich. Also das ist, so sehe ich es auf jeden Fall. Das ist die Kunst, Menschen zu fühlen.
Ja.
Und so gehe ich an meine Coachings ran. Das hat ganz viel mit Empathie, ganz viel mit Fühlen, also mit Mitgefühl zu tun. Nicht mit Mitleid, das ist ein großer Unterschied.
Ja.
Mitgefühl und das kann ich geben. Das ist etwas, was ich wirklich beherrsche, was ich wirklich gut kann und das gebe ich gern. Das ist etwas, was ich tun kann und dann merke ich auch dieses ganze Filme drehen und Red Carpet und Serien und Shows und ich habe echt tolle Sachen gemacht. Ich bin dankbar für die letzten 20 Jahre in den Medien. Ich habe wirklich einfach coolen Scheiß gemacht und es war lustig und man hat auch gut Geld verdient und es war einfach eine geile Zeit, aber es war irgendwann dann doch sehr leer und es war ja auch sehr, sehr ich, mi.
Ja, und vor allem am Ende des Tages bleibst du.
Ja, ja.
Ne, wenn es still wird.
Ja, ja, richtig. Ja. Was bleibt, wenn es still ist?
Ja.
Was bleibt, wenn der Applaus weg ist? Und was bleibt, wenn die Scheinwerfer ausgehen?
Genau. Und wer steht noch neben dir?
Richtig. Und dann hat man auch viele Dinge gemerkt. Ne? Wenn viele Freunde hast du, wenn es läuft und wenn du strahlst.
Na klar, da will jeder neben dir stehen.
Da bist du die Lampe und die Fliegen kommen und wollen ins Licht und so. Und zu merken, dass es aber gar nicht dein Licht war, sondern nur die Spiegelung von außen auf dich geworfen, dass ich mein eigenes Licht finden musste, in dem ich leuchten möchte. Das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Ich hatte mich auch sehr lange in diesem Spiel, in diesem Ruhm, in dieser Anerkennung von außen, in dieser Bestätigung, auch in dieser Rolle in der Gesellschaft. Ich bin ein berühmter Mensch, ich habe hier einen besonderen gesellschaftlichen Wert, das macht mich sowas Wichtiges. Da habe ich mich sehr verloren drin und das war wichtig, dass ich darauf aufwache und ich bin. Das war wichtig.
Da könnte ich jetzt einfach mal so ganz neugierig fragen, wie sieht denn so ein ganz normaler Tag in deinem Leben aus? Also wirklich ein normaler. Ich weiß ja, dass du mittlerweile in München lebst. Mhm. Ne? Ich meine, du hast ja immer noch so ein Bein hast du noch in Berlin. Wird auch so bleiben. Dein Herz schlägt ja auch noch irgendwie so für diese Stadt. Aber wie gesagt, du lebst ja mit deiner neuen Freundin jetzt in München. Genau, beschreib mal so wirklich einen normalen Alltag. Also ich gar nicht, das was so groß was ist, heute Abend das bin ich eingeladen oder dies und jenes, sondern einfach so, wie sieht das aus? Und ich setze jetzt noch einen drauf, es ist ein guter Tag. Also wirklich so ein guter Tag, so ein Wohlfühltag.
Ja, ich trenne das gar nicht mehr mittlerweile. Ja? Es gibt einfach für mich nur Tage, ich werte das gar nicht mehr. Denn jeder Tag hat immer das Gute und dann auch mal das Schlechte. Also, oder einfach Gefühle, Punkt. So.
Ja.
Aber ich stehe meistens so um 8 bin ich wach. Acht meistens. Mal, wenn ich ins Bett gegangen bin, aber meistens bin ich um 8 wach. Und dann habe ich noch so meine Morgenroutine im Bett. Lümmel gern so rum. Ein bisschen mit Fräuchen schmusen und so. Also das ist einfach so eine Zeit, die wir uns ja gönnen, morgens im Bett. So.
Super.
Ein bisschen einfach so in den Arm nehmen und einfach da so liegen und ein bisschen so rumdödeln. Ich brauche ein bisschen. Ich verarbeite viel nachts. Mein Kopf arbeitet krass nachts. Seit meiner Kindheit die schlimmste Albträume.
Boah, ich auch.
Ganz massiv. Und manchmal ist es besser, manchmal ist es schlechter.
Shake hands.
Aber manchmal muss ich mich einfach von der Nacht erholen.
Ja, du, das geht mir vielleicht auch so.
Und dann brauche ich einfach einen Moment, bis ich hier und da jetzt da bin. Das ist dann manchmal der Moment, wo ich dann Dankbarkeitsarbeit mache, die von intuitiv bei mir kommt. Oder einfach Gedanken fließen lassen, Emotionen fließen lassen, eine Meditation machen. Ganz unterschiedlich. Also es ist immer so diese meine Zeit morgens im Bett. Und dann stehe ich auf. Und dann dusche ich jeden Tag eiskalt.
Ich
eiskalt.
Auch. Ich auch.
Weil ich
merke schon, wir haben ja viel kein gemeinsam.
Kein Eisbecken habe, so dusche ich halt eiskalt. Das tut mir sehr gut. Das habe ich auch ganz massiv bei Corona angefangen, weil ich so eine Blutverteilungsstörung hatte. Und in meinem Gewebe kriegte nicht genug Blut und dann musste ich irgendwas machen. Also hat dieses eiskalte Baden und Duschen mir sehr geholfen, wieder vital, also wirklich Leben in meinen Körper zu kriegen.
Ich mache das, seitdem ich 16 bin.
Oh, das machst du schon viel länger als ich.
Ja, das hat mir nämlich wirklich meine Großmutter geraten. Sie hat gesagt, eiskalt duschen in der Früh und du bist super. Auf Zack.
Ah, super.
Ja, ich schwöre da drauf.
Es ist auch übrigens sehr gut, wenn man abends nicht einschlafen kann. Denkt mir mal so warm und runterkommen. Nein, eiskalt.
Oder noch ein kurzer Spaziergang an der frischen Luft.
Hilft auch, ja. Und das mache ich. Dann trinke ich jeden Morgen mein Wasser. Ich habe so mein warmes, also lauwarmes Wasser mit Zitrone.
Krass,
mache
ich auch.
Ja, das ist so einfach gut.
Ayurvedisch. Genau, erstmal das heiße Wasser, genau.
Das ist das Erste, was ich jeden Morgen mache. Und dann ist es...
Nüchternen Magen, wir müssen es hier mal weitergeben, ne? So,
genau, auf nüchternen Magen, best, also auf jeden Fall, dann ich esse meistens sowieso mehr erst ab, sagen wir mal, 12 etwas, weil ich auch so Intervallfaste.
Also ganz ehrlich, jetzt wird es mir gerade unheimlich, mache ich auch, das ist ja echt gruselig.
Ja, aber das sind, glaube ich, einfach auch so Dinge, die man mittlerweile so in dem gesellschaftlichen Alltag auch einfach so gelernt hat und einfach auch als ein Bewusstsein da ist bei den meisten Menschen, die sich auch ein bisschen bewusst beschäftigen. Ja. Und es sind Dinge, die man einfach gut umsetzen kann, die sind nicht kompliziert.
Ja, schon, Manuel, ich treffe jetzt hier aber nicht jeden Tag jemanden, der so diese Routinen hat, die ich auch habe. Okay. Ja. Ich meine, ich laufe jetzt auch noch, das machst du wahrscheinlich
nicht.
Ich laufe ja viermal in der Woche, laufe ich meine Tour und zwar immer, egal ob es regnet oder schneit.
Ja, das ist geil.
Es sind insgesamt so 1600 Kilometer im Jahr.
Oh, das ist eine
Menge. Also das ist noch so on top, aber bis jetzt d'accord, also bis jetzt bin ich ganz bei dir.
Ich bin früher sehr viel gelaufen, ich habe auch wirklich viel Sport gemacht, ich habe 19 mit meinem Team damals noch in den Mainzer Triathlon gewonnen. Und dann bin ich halt krank geworden. Und bei mir ist Sport nach wie vor mit einer sehr großen körperlichen Erschöpfung zusammenhängt. Also ich bin super fit, ich bin so für das, was ich jetzt kann. Und ich laufe und ich kann auch wieder wandern und ich gehe auch auf Berge und sowas. Aber ich bin nach einem Kilometer außer der Puste. Also
dafür brauchst du wirklich Kondition.
Die Lunge hatte ich vergessen, meine Lunge war so 75% zerstört.
Brutal.
Also das Lungenvolumen kommt wieder und merke es auch, aber meine Kondition muss ich ganz langsam wieder aufbauen. Deswegen bin ich dann auch so, mache dann meistens morgens Yoga, also relativ entspannt, um mehr so in die Flexibilität, in die Mobilität zu kommen. Das vergesse ich aber auch gerne mal. Das ist jetzt nicht so Uhrzeit. Aber Duschen und Wasser und so, das mache ich wirklich immer, aber das kann ich immer. Und dann habe ich meistens ab morgens, weil ich gerne morgens arbeite, meine Klienten. Das heißt, ich habe meine Gespräche, entweder meine Lives, also B2B, dass Leute zu mir kommen, dass sie wirklich live arbeiten in der Hypnose. Oder dass ich dann verschiedene Gesprächscoachings habe mit meinen Klienten aus ganz Deutschland, Österreich, Schweiz. Das mache ich meistens immer so bis 13, 14 Uhr
täglich. Darf ich da mal reingrätschen? Was ist da der Schwerpunkt bei deinem Coaching?
Gibt es nicht.
Gibt es also nicht. Also ich könnte jetzt mit jedem WWchen auf gut Deutsch, könnte ich zu dir kommen.
Mit dem Bedürfnis nach Wachstum, mit dem Bedürfnis nach Freiheit, nach dem Bedürfnis nach Heilung kannst du zu mir kommen.
Okay.
Denn alles hat sowieso mit dir zu tun und es geht in der Arbeit nicht um mich, sondern um dich. Also wenn du mit etwas kommst und einfach nur Führung brauchst, ein Training, ich bin ein Trainer und ich bin...
Du bist der Sidekick.
Genau, ich bin der Sidekick und ich helfe dem Sportler, Olympia zu laufen, aber die Goldmedaille muss er selber gewinnen. Das kann kein Trainer für ihn tun. Er kann ihn immer nur von außen auf das hinweisen, was er nicht sieht, wo er die Schwachstelle entdeckt. Da geht es viel um Kommunikation, da geht es viel um Übungen, da geht es viel um Bewusstsein, um Achtsamkeit. Ich habe natürlich so meine Techniken, die mir über die Jahre hatte ich auch angeeignet, die ich selbst jahrelang gemacht habe, die mir geholfen haben, die kann ich weitergehen. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, so, ich habe jetzt Angst oder Trauma, so, nee, sondern ich will gar nicht so, bin ich kein Therapeut, das ist mein wichtiger Punkt. Es gibt bestimmte Dinge, die behandle ich einfach nicht. Wenn jemand wirklich mit Angststörungen kommt, wenn jemand also wirklich psychische Probleme hat, wo er auch, sag mal, seinen Alltag und seine Handlungsfähigkeit nicht mehr unter Kontrolle hat, dann bin ich raus.
Ja.
So, dann kann ich höchstens dabei unterstützen.
Genau, und dann bist du auch wahrscheinlich jemand, der dann wirklich sagen kann, du brauchst hier was ganz anderes.
Ich habe zum Beispiel eine Klientin, die ist jetzt aus der Klinik raus, weil das einfach alleine nicht mehr ging. Da war auch eine körperliche Komponente mit dabei, ein Suchtfaktor. Und da kann man nicht als Coach arbeiten, da muss man zusammen mit Ärzten arbeiten, die muss erstmal eine körperliche Stabilität bekommen, die muss erstmal wieder auch teilweise auch mit mehr Medikamenten überhaupt in eine geistige Stabilität kommen, damit man überhaupt anfangen kann, sich langsam emotionalen Thematiken zu widmen. Das kannst du jemanden komplett zerlegen. Also du kannst jemanden in so eine Heilkrise stürzen, dass der nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Also da hat man eine Verantwortung, das geht nicht.
Definitiv hast du da eine Verantwortung. Also dann sehe ich das mehr so, also wie gesagt, du bist jemand, der zuhört, der zwischen den Zeilen lesen kann.
Ja, aber auch aktiv,
genau, aktiv
zum Handeln auffordert und genau auch zeigt, wie man das macht.
Genau.
Das sind Übungen, das sind Gespräche, das sind teilweise auch Meditationen, die ich den Leuten mitgebe oder bestimmte Geistestrainings, die ich ihr mitgebe auf ihrem Weg. Und dann ist es eigentlich so ein Daily Talk. Also so, was spiegelt mir das Leben? Also wir machen dann erstmal eine Grundvoraussetzung. So, wo stehe ich? Wo bin ich? Im Hier und Jetzt? Was belastet mich? Wovon reden wir hier überhaupt? So? Und dann, wo komme ich her? Dann ich sag mal, wo du herkommst und ich sag dir, wer du bist. Also erstmal muss ein bisschen Klarheit schaffen. So, wir können keine Hindernisse überwinden, von denen wir nicht wissen, dass sie da sind.
Ja.
So, wir können keine Wunden heilen, die wir nicht kennen. So.
Ja.
Und dann schaffen wir einen Grundplan. Und wenn wir den haben, wenn wir den aufarbeiten, dann schauen wir mal wirklich, was ist da? Was sind die Thematiken? Wo steht Vater? Wo steht Mutter? Wo steht Schmerz? Wo steht Ex-Freund? Wo steht Erwartung? Welcher Mangel hast du? Warum kannst du trotz deines Erfolges kein Glück finden? Warum bist du immer beim selben negativen Partner? Warum wiederholen dich die Dinge immer? Ganz unterschiedlich, was die Leute halt mit ihren Themen mitbringen. So, ja? Da ist Selbstzweifel dabei. Da ist wirklich Angst ist mit dabei. Das sind unerfüllte Träume dabei. Leute stellen dich im Weg. Das ist riesengroße Mängel. Also ganz, ganz viel Minderwertigkeitsgefühle, die Leute haben und einfach unglücklich sind in ihrem Leben.
Aber weißt du, was ich mir gerade denke? Im Endeffekt sind das ja, was du auch jetzt gerade alles aufgezählt hast, das sind ja alles Themen, die kennen wir alle.
Alle.
Also ich glaube, da ist niemand davor gefeit, weißt du, so das sind alles Dinge, die man schon mal durch hat, ne? So, der eine mehr oder weniger. Oder vielleicht
es gibt viele Menschen, die kennen das, aber die wenigsten arbeiten dran.
Genau, erstens arbeiten nicht dran, haben dann wieder Angst davor, daran zu arbeiten, rennen davon. Ja. Weil, wie gesagt, da gehört ja auch viel Mut dazu, sich diesen Dingen zu stellen. 100%.
Ja? Also Mut ist die Voraussetzung.
Und auch der Wille, was zu verändern. Ich glaube, das ist ja eh die Grundvoraussetzung. Solange du nicht wirklich das selber willst, dass du was änderst, dass du wirklich diese Veränderung forcierst, kannst du es ja vergessen. Braucht dir ja keiner schicken. Ja,
klar nicht.
Also es funktioniert nicht.
Also sag mal, das ist egal, ob das ein Therapeut ist, ob das ein Arzt ist, ob das ein Trainer ist. Wenn ein Klient, ein Sportler, ein Patient nicht will,
dann kannst
du gar nichts tun. Und wollen tun wir meistens nur durch, sag ich mal...
Durchs Leiden.
Ja, genau.
Ne?
Durch den Leidensanteil.
Klar, weil wenn es gut läuft, dann bist du ja gar nicht so in dem Mangel oder überhaupt in...
Oder du siehst ihn weniger oder du kannst ihn besser kompensieren.
Obwohl er da ist.
Ja, richtig. Ne? Genau. Und auch zum Beispiel ganz viel arbeite ich aber auch... im Managementbereich, also im Businessbereich, zum Beispiel so Leute, die so krasse Ziele haben und die so unglaublich erreichen wollen, aber da auch nicht hinterherkommen, und dann ihnen auch beizubringen, dass all das im Endeffekt nur die Betäubung, die Kompensation ihres tiefen Mangels ist. Und egal wie weit die kommen werden, egal wie viele Millionen die scheffeln, egal wie große Companies sie aufbauen, die werden immer beim Bleiben schreiben. Die werden immer im gleichen Mangel bleiben. Ja. Die Schlösser, die wir aus Angst bauen, sind aus Sand.
Ja.
Und sowas mache ich zum Beispiel auch, also gucken, so, was ist überhaupt der Antrieb deiner ganzen Aktivität, deiner Träume, deiner ständigen Manifestation, und ich muss, das ist nur Mangel.
Ja.
Und also eigentlich
hattest du
Menschen,
hattest
frei zu werden, wirklich Freiheit zu erlangen.
Ja, da hattest du so, du hast ja immer so, was sagst du da immer in deinen Instagram-Posts, wenn du, weißt du, wenn du selber jetzt irgendwie was raushaust, ne, so, so deine Idee oder?
Ja, ich habe immer meine Fakten aus dem
Real Life. Genau, die Fakten aus dem Real Life, finde ich aber total cool. Also wie gesagt, die schaue ich mir wahnsinnig gerne an. Nein, weil die immer auf dem Punkt sind und mir, wie gesagt, vieles davon sehe ich komplett genauso. Weißt du, das ist jetzt nicht so die neue Erkenntnis. Aber es ist immer, aber es ist immer schön, weißt du, so wenn du es so wie so ein Mantra irgendwie nochmal so vorgesagt bekommst.
Ach, stimmt.
Ja, genau.
Hast du ja recht,
ja, genau. Oder heute tut es mir besonders gut.
Ich erwische mich ja auch immer wieder, ich gucke mir ja auch Sachen an, ne? Ja. Das ist ja immer eine Nehmen und Geben.
Ja, ja.
Ich merke so, ja.
Ja.
Ich sag immer dieses Practice what you preach. Ja. Yeah. Hast mich erwischt, hast völlig recht. Wo
genau.
Bin ich denn gerade selber?
Genau. Ah. Ja, genau. Ja, genau.
Ja, genau.
Und das tut gut.
Ja.
Und bei mir war es gestern Abend zum Beispiel, weil ich mir eins von dir angeschaut habe, da ging es nämlich genau um dieses Thema, um dieses aus dem Mangel heraus etwas wollen. Ne? Also wie zum Beispiel jetzt den Erfolg. Mhm. Ja? Mhm. Passiert das wirklich so aus diesem Defizit heraus, weil du dir damit was erwünscht? Also wir können sogar noch weiter spinnen, weil ich gerade akut in meinem Freundeskreis und auch in meinem Familienkreis einige Trennungen habe, wo es eben auch so, weißt du, so mit diesem Hadern geht, so, warum bin ich getrennt oder was wünsche ich mir von einer Beziehung und so weiter, ne? Also ganz viele Gespräche in der Art, wo ich auch immer sage, wenn du aus diesem Mangel heraus eine Beziehung suchst, einen Partner, dann bist du schon mal auf dem falschen Dampfer, weil genau das ist es ja eben nicht, ne? Also wenn du quasi jemanden suchst, weil er dein Leben besser machen soll, ja, oder weil du diese ganzen Wünsche und Erwartungen da schon wieder reinlegst, dann kannst du es eigentlich schon wieder abhaken.
Vor allem bist du da nicht mit jemandem anderen zusammen, sondern mit dir selbst.
Genau.
Es gibt noch so einen lustigen Spruch, ich mag den ganz gerne, man sollte niemals hungrig einkaufen gehen,
man
greift nach den falschen Sachen, und man sollte niemals eine Beziehung eingehen, wenn man sich einsam fühlt. Man greift nach den falschen Dingen.
Ja.
Und das ist ein Punkt, ja, auch sowas zum Beispiel ist Teil meines Coachings, warum Trennung, Nicht-Trennung, persönliche Wünsche, Vorstellungen, Verzweiflung. Das ist interessant zu sehen, also einfach zu gucken, dass eigentlich alles, was wir tun, alles, was wir erleben und wie wir es vor allem erleben, immer nur mit uns zusammen, also immer nur mit uns selber zu tun hat.
Ja.
Und wenn wir das wirklich begreifen und sagen, ja, aber die anderen, ja, mag sein, dass er das getan hat. Mag sein, dass jemand blöd zu mir war. Mag sein, dass mir jemand Leid angetan hat. So. Und klar gibt es auch, sage ich mal, Dinge als Kind, wo ich sage, was kann ein kleines Kind dafür, dass es mit solchen Eltern aufwächst? Oder was kann ein kleines Kind dafür, dass es auch im Erwachsenen, was können wir dafür, wenn plötzlich Menschen uns Gewalt antun? Gar nichts. Also es gibt natürlich einfach auch den Impuls. Und da ist es auch erstmal schwer zu sagen, hey, da finde was Positives dran. Es gibt Dinge, da findet man so schnell nichts Positives dran. Dennoch, und das habe ich selber halt auch erlebt und ich kenne es auch in vielen Fällen, ist es möglich, im Weg, im Prozess der Heilung, also auch aus der Distanz, aus der Heilung heraus, irgendwann an der Sache zu wachsen und zu reifen.
Ja.
Und das ist
oder
immer
auch Frieden
möglich.
Damit
und
zu
Frieden
schließen.
Frieden damit zu schließen,
ja.
Dass es passiert ist.
Ja.
Und dass man trotzdem weiterlebt, ne?
Ja.
wo wir herkommen.
Ja.
Das
da geht es auch viel um Akzeptanz einfach auch. Ne?
Ja, Akzeptanz, aber Akzeptanz ist nicht aufgeben. Akzeptanz
nein.
ist nicht, jetzt habe ich das, jetzt muss ich mein Leben lang das Opfer sein.
Nein.
Sondern ich kann das annehmen und sagen, ja, also wie gesagt, wo ich herkomme, das kann ich nicht mehr verändern, das habe ich jetzt erlebt.
Aber jetzt
aber wo ich
es
hingehe,
genau.
Das entscheide ich zu jeder Sekunde. Das ist wirklich möglich. Es ist möglich zu sagen, und jetzt mache ich die 180-Grad-Wende.
Ja, das ist bei mir auch momentan in meinem Leben schon seit längerem mein Hauptthema, dieses Now. Mhm. Jetzt, heute, nur heute.
Richtig.
Also ich bin auch echt jemand geworden, der gar nicht so viel in die Zukunft schaut oder darauf gibt oder sich überlegt, weißt du, was ist morgen, was ist am Wochenende, sonst was. Ich bin komplett im Tag. Ich bin komplett im Now. Klar, ich habe meine To-Dos, ja, der jeder, ne? Also kannst du jetzt auch nicht sagen, ist mir wurscht, was jetzt nächste Woche irgendwie alles auf, ne, auf der Liste steht. Aber so, was mich selber betrifft, ich versuche viel mehr im Moment zu sein und auch dieses Jetzt komplett zu begreifen und auch zu kreieren, ja, und auch nicht so viel zurückzugucken, ja, also wie gesagt, obwohl ich schon jemand bin, so weißt du, der oft so nostalgisch ist oder so, ne, so sentimental kann man es wahrscheinlich eher nennen, aber dieses Now ist für mich das Wichtigste und das gibt mir, Manuel, auch die meiste Kraft.
Ja, ist auch so.
Weil ich auch das Gefühl habe, jetzt kann ich es auch spüren,
Moment,
jetzt kann ich es verändern.
Kraft geben kann.
Ja.
Also eine Zukunft ist nicht existent und eine Vergangenheit ist nicht existent. Sie sind nur noch in Erfahrungen oder in Visionen verbunden. Kraft kann dir immer nur das Jetzt geben.
Ja.
So, logischerweise. Das ist ganz spannend. Ja, ich bin auch eher so ein, ich bin im Hier und Jetzt. Heute, klar hat man so Visionen, aber ich war früher wahnsinnig zielorientiert geprägt. So dann die Vision und dann das neue Projekt und dann mein 5-Jahres-Plan und dann mein Karriereplan und dies und das mache ich heute gar nicht mehr. Null. Wenn diese klassische Frage, wo bist du in 5 Jahren? Ich so, oh, keine Ahnung.
Ja, weiß ich auch nicht.
Lecker?
Ja, nee, weiß ich auch nicht.
Ich hab keine Ahnung.
Also ich habe schon auch Visionen und auch Dinge in meinem Kopf oder Projekte, wo ich sage, jetzt packe ich es endlich mal an oder das steht, weißt du, so auf meiner Liste. Ja. Aber ich habe auch jetzt nicht so dieses Ding, wo sehe ich mich in irgendwie ein paar Jahren, weil ganz ehrlich, ist für mich momentan überhaupt nicht relevant. Ja? Ich kann nur zeitnah kann ich agieren.
Richtig.
Ja,
ja, man darf Moodboards haben, man darf Träume haben, man darf...
Muss man auch.
Richtig, weil sonst sind ja auch große Antriebe für das, was wir tun. Aber lass dem Leben und der Relativität der Zeit ihren Raum, die Dinge einfach so formen, wenn sie kommen.
Ja.
Und wir versuchen oft, weil es uns auch teilweise sehr auch so beigebracht wird und auch gern so verkauft wird, dass wir natürlich der Schmied unseres Glückes sind und wir magisch sind und wir wahnsinnig viel manifestieren können, was wir auch können. Da sehe ich für mich immer die Problematik, das ist wahnsinnig willengetrieben, das ist wahnsinnig ego-getrieben. Das funktioniert 100%, aber ich bezweifle, dass das wirklich langfristig glücklich macht.
Erstens, ich hab da auch erst vor kurzem was gepostet, genauso mit dem gleichen Slogan Glück ist Schmied, aber da ging es bei mir um Selbstliebe. Mhm. Da ging es wirklich um dieses Thema, dass wir uns einfach zu wenig selber in den Arm nehmen, zu wenig uns selber zuhören, zu wenig gut mit uns reden. Mhm. Ja. Und wenn du einfach versuchst, dich viel mehr anzunehmen und wirklich, weißt du, so in diese Selbstliebe reinzukommen, dann ist das einfach alles viel, viel, das ist jetzt ein schwieriges Wort. Wie soll ich das in Worte packen? Ja, es ging mir in erster Linie eigentlich darum, dass ich gesagt habe, ich bin mein eigener Lieblingsmensch, weißt du? Und du hast ja schon wieder so, ich will jetzt nicht sagen schlechtes Gewissen, aber dass du das überhaupt äußerst, ja? Das kommt ja auch schon wieder so nicht überheblich, aber weißt du, so, dass du schon wieder angeschaut wirst, wie kannst du das selber von dir behaupten?
Ja, wie kannst du deine Größe leben?
Genau, aber ich bin eben der Meinung, wenn du das bist und für dich einstehst und das für dich fühlst, erst dann bist du der Mensch, der das auch an andere abgeben kann und weitergeben kann. Ja?
Absolut. Wir können nicht von anderen verlangen, das, was wir nicht bereit sind, selbst zu tun.
Ja.
Logisch. Ich habe mit diesem Selbstliebe-Thema so ein bisschen nicht meine Problematik, denn sie ist absolut richtig und wichtig, wie sie ist, aber sie stellt viele Menschen vor ein ziemlich großes Problem. Denn es wird relativ einfach und überall kommuniziert, so Liebe ist der Key und Selbstliebe, das musst du, das muss ich nur selbst lieben und so. Das ist relativ einfach gesagt, aber um dich selbst lieben zu können, musst du eine Grundlage haben.
Ja.
Also du musst auch einfach mal wissen, was Liebe bedeutet. Also wenn du noch nie Liebe, wirklich, also Akzeptanz in irgendeiner Form, elterlichen Haus, aufwachsen, Kind, Beziehung, jemals erlebt hast, dann ist das einfach nur ein blödes Wort. Ja, dann ist es einfach nur Wissen, aber nicht Wahrheit. Und ich sage immer meinen Klienten so, hey, pass auf, dieses ganze Selbstliebe-Thema, das gelingt den Leuten dann nicht, weil sie dann doch wieder an ihre Mangel und einfach an ihre Gewohnheiten, an ihre Autobahnen stoßen und dann wieder das Gefühl haben, die können dich nicht selbst lieben, dann verurteilen sie sich wieder und dann dreht sich das ganze Ding wieder am Rad. Und ich sage, du, wenn du mit diesem Wort Selbstliebe, so eine Riesenhürde, das ist so Liebe, was die meisten Menschen können sich noch nicht mal definieren, was Liebe überhaupt bedeutet. Sage ich, pass auf, lass mal die Selbstliebe dahin, wo sie noch nicht ist. Lass sie mal weg. Ja, so, das mag ein Ziel sein, das mag ein schönes Wort sein, das kann man auch mal als Antrieb nehmen, das ist cool. Fang einfach mal mit Selbstwert an.
Mhm. Ja? Aber für mich ist das gleichbleibend. Also weil, wie gesagt, das ist für mich schon genauso dieses Ding. Ich meine, ich hab einfach Glück, dass ich einfach ein sehr hohes Selbstwertgefühl habe.
Das ist die Voraussetzung, die ich meine. Und wenn man die nicht hat, dann ist es schwer, das zu wollen. Und
genau, aber ich habe auch Selbstvertrauen. Ich weiß, egal was passiert, ich kann mir immer vertrauen und ich stehe immer wieder auf. Also wie gesagt, Das betrifft, habe ich es wirklich gut.
Das haben wenige. Das haben sehr wenige.
Genau. Aber ich habe eben auch gelernt in meinem Leben, dass je mehr ich mich liebe und je mehr ich mich selber wertschätze, ja, umso mehr kann ich dazu beitragen, dass es den Menschen um mich rum, ja, auch viel, viel besser geht durch
Keine
mich.
Frage.
Ja? Also wie gesagt, das ist für mich die Grundvoraussetzung. Und genauso, wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Beziehung kommen, erst wenn ich eben in diesem Gefühl bin, dass ich weiß, was ich mir selber wert bin, mhm, ja, und wie gern ich mich selber habe, mhm, ja, dann kann ich eigentlich überhaupt erst in eine Beziehung gehen. Ja, ja, weil ich eben nicht in diese Erwartung gebe, weißt du, dass der andere mir, was weiß ich, nicht alles bringen muss, ja, und eigentlich im Endeffekt der Schlüssel zu meinem Glück ist, nein, der bin ich ja selber. Der andere ist nur die Kirsche auf der Torte, auf gut Deutsch.
Ja, und das andere, ja, so, guck mal, ich finde, das ist teilweise so ein bisschen sehr rational auch und teilweise ein bisschen unromantisch, aber Liebe und Beziehung zu anderen sind Entscheidungen.
Ja.
Und entweder wählen wir einen Partner, weil er uns spiegelt, das heißt, weil er genau die Dinge hat, auf die wir programmiert sind und wir brauchen ihn, um an uns zu arbeiten. Also wir ziehen das Gleiche an, was, ja, wir auch schon aus unserer Kindheit mitbringen, aus unseren Eltern mitbringen. Oder aber ich entwickle mich aus diesem Mangel heraus und kann das ewige Karussell dieser Wiedergabe durchbrechen und kann dann einen Partner finden, an dem man gemeinsam wachsen kann, aber auch wirklich unterstützen kann. So.
Ja, wo man auf Augenhöhe ist.
Richtig.
Ja. Und zwar, das meine ich immer nicht nur geistig, sondern auch emotional.
Ja, auf allen Ebenen. Also körperlich, geistig, ja, auf allen Ebenen. Ja. Aber dafür brauche ich den anderen nicht. Es ist nicht, dass ich, genau, sage, du bist mein Glück, du bist meine, ja, Stabilität, du bist mein, so klar, hilft ein Partner immer. Es ist immer schöner, Krisen gemeinsam Schulter an Schulter zu durchschreiten, als wenn man sagt, fuck, ich bin wirklich, ja, alleine. Das erfordert auch nochmal echt eine Größe. Und wir Menschen sind Rudeltiere. Wir Menschen, ja, haben uns immer in einem Kollektiv, in der Gemeinschaft geborgen gefühlt. Das ist auch viel einfacher. Menschen können im Kollektiv viel mehr bewegen als einer allein. Das ist immer ein Kampf, das ist keine, ja, Frage. Aber machbar und,
ja,
möglich.
Ja, ja. Ich habe da auch mal zu jemandem was gesagt und da glaube ich auch ganz fest daran. Also das ist für mich auch so die Basis für, wäre das jetzt für eine gute Beziehung. Ich brauche dich nicht. Aber die Frage ist, kann ich ohne dich? Ja, also das ist ja so, und da kommen wir wieder in das Wollen. Ne? Also wie gesagt, es ist ja eine freie Entscheidung, ob ich mit dir zusammen sein möchte oder eben eine Beziehung haben möchte. Und das ist genau für mich eben so dieser Punkt. Ich brauche dich nicht, so möchte ich mich fühlen, mhm, ne? Weil ich kann alleine, also mir geht's auch gut ohne dich. Aber die Frage ist eben, kann ich ohne dich? Mhm. Ja. Und das macht es dann eigentlich schön, weil wenn man nämlich merkt, man kann ohne den anderen nicht, weil man ihn einfach gerne bei sich hat,
ja, sag ich,
dann wäre es optimal.
Dich,
ne?
Ich möchte dich.
Genau, könnte man genauso sagen, ne? Ich möchte dich. Ja. Ja.
Absolut wahr, finde ich sehr schön. Das ist aber eine Frage, gerade in Beziehungen lernen wir so viel über uns, so viel über die Partner. Gerade auch die Beziehungen, wo das problematisch ist, wo viel Streit gibt, wo Disharmonie, Enttäuschung, bla, das erzieht so viel über uns. Und das ist unser Anteil. Das ist unser Anteil, den wir da mit hineinbringen in diese Beziehung. Und warum ist so jemand überhaupt in meinem Leben? Warum reagiere ich auf ihn? Warum kann er mich mit Schuldgefühlen immer wieder dazu kriegen, Dinge zu tun? Das sind zum Beispiel auch ganz viele Themen, mit denen ich mit meinen Klienten arbeite.
Ja. Jetzt haben wir ganz schön lang gequatscht. Ich gucke gerade auf die Uhr, 55 Minuten 37 Sekunden.
Das ist
unglaublich, da ist er erst seit über einem Jahr hier in München und fängt jetzt das Bayerischreden an. Gell? Darfst du das überhaupt schon? Als Berliner.
Umso mehr macht Spaß.
Ja, genau.
Sack von Preuß.
Genau.
Nein, das ist schön. Ich bin hier sehr gern. Also ich bin noch gerne in München. Ich mache gerne als Preußer die Münchner Umgehung.
Du bist auch herzlich willkommen. Also wie gesagt, wenn Preußen so sympathisch, ja, und so cool sind wie du, dann ist das okay. Ja?
Dann ist es okay.
Auch gut. Für uns Spießer Münchner. Ja? Dann kommt die Akzeptanz.
Sehr gut.
Genau. Das ist so spannend hier bei mir, weil egal, wer hier bis jetzt gesessen ist, also jedes Mal war es für mich immer schlimm, hier auf das Ausknöpfchen zu drücken, weil ich hätte dann immer noch 3 Stunden weitersprechen können. Aber genau so muss es eigentlich sein, mhm, ja, dass man einfach nicht nur im Flow ist, sondern sich irgendwie viel zu erzählen hat. Und wir machen jetzt an dieser Stelle aber trotzdem das Knöpfchen aus und werden wahrscheinlich noch weitersprechen, denke ich mal. Ja. Ich kann nur sagen, dass ich mich irre gefreut habe, dass du heute da warst. Und,
schönes Gespräch.
Finde ich auch. Und dieses Thema ist eh so allumfassend. Da kannst du, wie gesagt, das kannst du sowieso nicht in eine Stunde reinpacken.
Nein.
Wir haben es jetzt hier einfach nur mal angeteased. Mhm. Ich kann nur sagen, holt euch das Buch, weil es ist wirklich mega. Ich habe es auch schon gelesen und ich finde es ganz, 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 ganz toll. Und Wie ist das, wenn man bei dir ein Coaching haben möchte? Geht man bei dir wahrscheinlich online auf deine Website und kontaktiert dich, oder?
Einfach, ist einfach Instagram.
Instagram auch,
der
genau.
Der Cortez bei Instagram.
Genau, der Cortez.
Ansonsten Freigeist, einfach mal checken, Freigeist Hypnose einfach mal checken, dann kommt man auch auf meine Webseite.
Genau.
Da kann man mich direkt anschreiben. Und
genau, also traut euch. Es kann ja jeder kommen, ne? Ja,
jeder,
logisch. Jeder könnte jetzt sich hier
anfragen irgendwie... und quatschen können wir immer mal, das kostet nichts.
Genau, wer sich nämlich hier vielleicht jetzt mit dem einen oder anderen Thema angesprochen gefühlt hat oder eben eine Baustelle hat oder was auch immer, hier geht's an das Thema. Wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, weil darum geht's hier eigentlich im Leben. Wir sind ständig am Wachsen, wir sind ständig am Lernen. Also für mich selber ist das eh so. Das Leben ist so spannend, weil es eben ein stetes Lernen und Weiterentwickeln ist. Und genau, und habt den Mut, einfach das Leben und die Liebe durch eure Tür zu lassen. Gell?
Gute Worte.
Ja. Also dann, ihr Lieben, bis bald. Tschüss.
Forever.
Bam.